Herzlich willkommen zurück zu Bauchgedacht, dem Coaching-Podcast für Kopfis mit Herz und Fühlis mit Hirn. Wenn ihr gern tief taucht, hinterfragt und euch nicht zwischen Denken und Fühlen entscheiden wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Christoph Weihrauch und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Podcast richtet sich an Leute, die im und mit Coaching arbeiten und an alle, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Und ihr bekommt hier nützliche Impulse für eure Coaching-Praxis, aber auch für Selbstreflexion und Perspektivwechsel, die ihr in eurem Alltag anwenden könnt. In dieser Solo-Folge von Bauchgedacht greife ich ein Thema auf, was eine meiner Hörerinnen vorgeschlagen hat. Liebe Sarah, danke für deinen wertvollen Impuls. Und zwar geht es um etwas, was gar nicht so selten vorkommt bei Personen, die frisch ins Coaching starten und die sich damit unternehmerisch selbstständig machen, nämlich Preisgeflüster. Vielleicht kennt ihr das auch. Ja, man hat seine Coaching-Ausbildung abgeschlossen, sich eine tolle Website gebaut, Kundengewinnung betrieben, ein super professionelles Erstgespräch geführt und dann kommt irgendwann die Frage, wie viel kostet eigentlich eine Sitzung bei Ihnen? Und man wird nervös. Die Stimme versagt, man stottert, kichert verlegen, rechtfertigt sich und am Ende flüstert man dem Gegenüber ganz verschämt einen Preis hin, mit dem das eigene Bauchgefühl so gar nicht wirklich einverstanden ist, weil es ihn als zu niedrig empfindet. Warum kann uns das passieren? Und was können wir dagegen tun? Darum geht's in dieser Folge. Ja, wir wollen schauen, wie wir unseren Wert als Coachende erkennen können und das in einen für uns stimmigen Preis übertragen können. Worum es allerdings nicht gehen soll, das will ich auch sagen, sind konkrete Preisempfehlungen. Die findet ihr aber sehr gut dargestellt auf den Seiten vom DVCT, Deutscher Verband für Coaching und Training. Ich habe mich mal in meinem Netzwerk umgehört und mir ein paar Gedanken zu der Frage gemacht, warum sich Personen, die neu im Coaching sind, oft zu billig verkaufen. Mit zu billig meine ich, dass ihnen der Preis selber zu niedrig ist, sie sich aber auch nicht trauen, mehr zu verlangen. Hier gibt es dann also so eine Abweichung zwischen dem Denken, ich sollte, ich müsste, das und das ist angemessen, und dem Fühlen, ich will, das fühlt sich richtig an, das passt so für mich. Warum kann so ein Preisgeflüster auftreten? Da möchte ich euch zuerst so ein paar Perspektiven zum Thema anbieten, die mit Coaching als einem besonderen Beruf zu tun haben. Darauf gehe ich auch ein bisschen mehr ein, weil es so Dinge sind, die zum Beispiel in meiner Ausbildung nicht deutlich gemacht worden sind. Schaut gern, was davon für euch passt. Und danach werde ich noch so einen, ich sag mal, Ideenkorb mit verschiedenen Impulsen über euch oder vor oder wie immer ihr mich hört, ausschütten, die auch zum Preisgeflüster führen können. Auf diese Punkte gehe ich dann nur kurz ein, gebe aber Stichwörter und nenne Ansätze, wie ihr dazu bei Bedarf selbstständig weiterarbeiten könnt. Ich würde sagen, einer der Gründe für Preisgeflüster bei neuen Coachenden sind vermutlich Selbstzweifel und mangelndes Selbstvertrauen. Ja, viele denken, bin ich überhaupt schon gut genug? Ich habe ja kaum Erfahrung. Darf ich überhaupt so viel Geld verlangen? Wodurch können solche Zweifel entstehen? Nun, vielleicht, weil man sich noch nicht bewusst gemacht hat, wie unterschiedlich Coaching eigentlich zu anderen Berufen ist. Ich möchte da mal auf so drei Aspekte eingehen, nämlich Resonanz, Selbstwirksamkeit und Erklärbarkeit, weil ich glaube, dass diese sich auf unser Selbstwertgefühl als Coachende sehr stark auswirken können. Zur Resonanz. Davon bekommen wir im Coaching ja viel weniger als vielleicht in anderen Berufen. Ja, wir sind ja in der Regel mit den Coaches allein. Da ist also nicht noch irgendeine erfahrene Coaching-Person dabei, die uns dann Rückmeldungen gibt. Aus dem Bildungssystem sind wir es aber gewöhnt, dass Ältere oder Erfahrenere uns anleiten und ausbilden und uns Feedback geben. Das gibt so eine normale Coaching-Sitzung aber nicht her. Ja, und vielleicht entsteht dann so ein unbewusster Eindruck bei uns, boah, hey, stopp, ich wurschtle hier so unbeobachtet vor mich hin. Viele üben Coaching ja auch im Zusammenhang mit einer Selbstständigkeit, waren aber vorher vielleicht Angestellte. Auch das ist dann eine neue Situation, die verunsichern kann. Plötzlich bewertet man sich selbst. Keine Vorgesetzten mehr, die nörgeln oder loben. Vielleicht fehlt einem dann Feedback. Und dann stellt sich die Frage, wie gleicht man diesen Mangel aus? Naja, erstmal fände ich es wichtig zu reflektieren, ob eben einem wirklich Feedback oder so eine Resonanz fehlt. Falls ja, könnte man dann niederschwellig anfangen, so ein Erfolgs- oder Feedback-Tagebuch selbst zu führen. Darin schreibst du dir selbst nach einem Coaching deine Erfolge in diesem Coaching auf. Das wäre ein Erfolgstagebuch oder bei einem Feedback-Tagebuch eben Feedback, also positive Dinge und Lernfelder. Dann würde ich dich auch einladen, hol dir Feedback von anderen Coachenden. Das kann auch hilfreich sein. Also zum Beispiel während der Ausbildung oder während Weiterbildungen, in Peer Groups, bei Intervisionen und Supervisionen. Hol dir Testimonials und Feedback von deinen Coaches. Manchmal fragt man das vielleicht nicht an, wenn man so sehr an sich zweifelt, ne? Aus Angst, man kriegt negatives Feedback. Aber damit nimmt man sich dann vielleicht auch ein Stück weit die Möglichkeit, positives Feedback zu kriegen, was das Selbstwertgefühl stärkt und einen wachsen lässt. Ja, neben dieser speziellen Resonanzsituation ist es am Anfang vielleicht auch schwierig, sich im Coaching selbstwirksam zu fühlen. Wir Coachenden können ja gar nicht vollständig selbstwirksam eine erfolgreiche Leistung abliefern, sondern hängen immer von den Coaches ab. Ja, ihrer Bereitschaft, ihrem Vertrauen, ihren inneren und äußeren Möglichkeiten. Und dadurch kann es sein, dass man die Arbeit als Coach nur mit so einem gewissen Maß an Verunsicherung erlebt. Das muss nicht unangenehm sein. Das heißt vielleicht eher, dass man immer so eine gewisse Lernkurve feststellt oder vielleicht am Ende von so einer Sitzung immer mal ja, überrascht ist über die Entwicklung, die so eine Sitzung genommen hat. Deshalb erinnert mich das Coachen immer so ein bisschen an Bergwandern im Nebel. Also wo man sich bei ganz schlechter Sicht immer so mit Händen und Füßen so ein kleines Stück vorantasten muss. Dann orientiert man sich neu, dann tastet man sich wieder so ein kleines Stück weiter, orientiert man wieder neu und so weiter. Also wir arbeiten im Coaching meist unter ganz unklaren Bedingungen, wissen nicht, was bringen die Coaches mit, teilen sie alles mit uns, womit und wie können sie mitgehen, wo wird es ihnen zu viel oder wo ist es ihnen zu wenig. Also wir müssen ständig die Beziehungsebene und unser Vorgehen überprüfen, anpassen und dadurch improvisieren wir halt großenteils. Während aber die Uhr läuft und wir eine große Verantwortung tragen. Das ist also Navigation in komplexen Systemen. Und ja, das kann sich anfühlen wie planloses Herumgestolpere. Aber eigentlich, denke ich mir, Hut ab vor unserer Empathie, vor unserer Reflexion, Improvisationsgabe, Kreativität, Resilienz, oder? Also diese Unklarheit müssen wir ja auch aushalten und managen können. In uns und im Coachee. Also statt uns einzureden, dass wir noch keine 10, 20, 100 Jahre coachen, könnte es doch ein hilfreiches Reframing sein, wenn wir uns an diese Kompetenzen erinnern und sie feiern. Sammelt doch gerne mal, welche Ressourcen ihr so als eure Coaching-Superkräfte erlebt. Schreibt's auf Kärtchen, den Handysperrbildschirm, klebt's an Spiegel oder wo immerhin, wie auch immer, ja, was euch hilft, euch dran zu erinnern. Oder wenn ihr diese Ressourcen identifiziert habt, könnt ihr euch auch aus den Anfangsbuchstaben so eine Abkürzung bauen, die ihr euch wie ein Mantra vorsagen könnt. Also seid ihr gern kreativ und macht mit euch das, was ihr sonst den Coaches vorschlagt, um eben eure Stärken bewusst zu machen und zu stärken. Ja, und bei dieser Arbeit habe ich für mich festgestellt, dass meine Coaching-Superkräfte gerade solche Ressourcen sind, die ich in meinem Leben sehr stark trainiert habe, die aber in meinen früheren Jobs nicht gezählt haben. Weil sie eben, ja, nicht standardisierbar oder zertifizierbar waren, auch nicht messbar. Empathie war zum Beispiel in der Bodenkunde nichts, wofür man jetzt ein Lob oder ein Zertifikat bekommen hat. Auch die große Resilienz, die man in so einer wissenschaftlichen Laufbahn aufbauen muss, das wurde eher nicht gewürdigt. Und dadurch sind mir diese Fähigkeiten gar nicht als wertvoll erschienen. Und daran muss ich mich heute bewusst erinnern. Wir sind ja nicht gut als Coachende wegen dieses oder jenes Zertifikats oder Vertragsabschlusses oder, sondern weil wir ganz spezielle Fähigkeiten und Ressourcen aufgebaut haben, diese zieldienlich abrufen und einsetzen können. Und deshalb kann es hilfreich sein, sich diese Coaching-Superkräfte bewusst zu machen, losgelöst von den Maßstäben eurer früheren Berufe und Arbeitswelten. So, und als dritte Besonderheit am Coaching fällt mir ein, dass wir oft nicht erklären können, was da eigentlich genau passiert in so einer Sitzung und wie, wodurch Coaching eigentlich wirkt. Wenn ich an meine Zeit in der Wissenschaft denke, wenn wir da im Labor Daten produziert haben, da wäre ich mit so einem Go with the Flow oder Trust the Process nicht davon gekommen. Ja, ganz im Gegenteil. Die Daten mussten nach einem vorab aufgestellten Plan erhoben werden. Dann mussten wir sie validieren, also prüfen, ob sie überhaupt korrekt waren. Dann analysieren, reflektieren, hinterfragen. Naja, und dann eben erklären. Und nur weil ich diese ganzen Prozesse beherrscht habe, konnte ich mich souverän und selbstsicher fühlen. Tja, im Coaching aber, wenn Coachy sagt, super, passt für mich, dann ist das Ziel erreicht. Und dann das Warum und Wie zu erklären, ist eigentlich gar nicht nötig. Und können wir ja vielleicht auch nicht. Auf welcher Grundlage können wir uns aber dann souverän und selbstbewusst fühlen? Man hat ja vielleicht die Vorstellung, wenn ich eine Sache erklären kann, kann ich sie kontrollieren und gezielt anwenden. Und wenn ich sie nicht erklären kann, wurschtel ich rum und bin gar nicht wirklich lösungsorientiert. Das kann unser Sicherheitsbedürfnis schon herausfordern, gerade wenn wir eben frisch ins Coaching gewechselt sind und das vielleicht noch im Zusammenhang mit einer Selbstständigkeit. Als Coachender sind wir aber nicht für die Lösung verantwortlich, sondern für die Prozesssteuerung. Und das läuft in vielen anderen Berufen ja ganz anders. Da bekommen wir Abläufe beigebracht und lernen, wenn wir diese Abläufe gezielt anwenden, dann passiert das und das. Im Coaching ist das nicht so. Keine Methode wirkt bei allen Coaches gleich oder wirkt überhaupt. Wir haben also im Coaching eine sehr niedrige Ergebnissicherheit. Und gerade wenn man vorher andere Berufe ausgeübt hat, kann das Gefühle von Unsicherheit und Selbstzweifeln wecken. Ja, so, hey, keine Ahnung, was ich hier genau mache, aber die Coaches sind begeistert. Und irgendwann gewöhnt man sich vielleicht an dieses Gefühl, wenn man länger gecoacht hat und schon viele bestärkende Rückmeldungen bekommen hat und eben auch gesehen hat, dass die Welt davon nicht untergeht, wenn man die Wirkung von Coachings nicht erklären kann. Und worauf wollte ich nun hinaus mit diesen drei Aspekten, die Coaching meiner Meinung nach von anderen Berufen abheben? Meine Annahme ist, und die überprüft ihr bitte an euch selbst, dass Selbstzweifel bei Coaching-Neulingen nicht an deren mangelnden Fähigkeiten liegen, sondern daran, dass sie berufliche Maßstäbe ihrer früheren Laufbahn mitbringen und diese Maßstäbe unbewusst aufs Coaching übertragen. Ja, das wären dann gedankliche Verzerrungen, also Cognitive Biases, die also unser Denken und Fühlen einschränken können. Und dagegen kann es helfen, wenn ihr euch bewusst macht, worin sich Coaching von euren früheren Jobs unterscheidet und welche Aspekte an einer Arbeit euch individuell ein Gefühl von Souveränität und Sicherheit geben. Ja, und da sagen vielleicht jetzt einige von euch, gute Ergebnisse geben mir Selbstsicherheit. Ergebnisse, ja. Was ist eigentlich das Ergebnis beim Coaching? Konstruktivistisch betrachtet bestimmen das die Coaches. Wenn sie uns also sagen oder zeigen, dass wir sie erfolgreich zum Denken angeregt, gestärkt, in Bewegung gebracht haben, wie wäre es, wenn wir es uns dann gönnen, das in uns zu feiern, auch ohne Erklärung? Also stellt euch vor, ihr seid Friseur und schneidet einer Kundin die Haare, die ständig den Kopf bewegt. Und hinterher hat sie einen geilen Pagenschnitt oder einen asymmetrischen Pony. Ja? Oder ihr seid Ärztin und operiert bei Kerzenschein einen Patienten ohne Betäubung, der sich ständig hin und her wälzt. Und hinterher überlebt er, ohne Narbe. Ich sprach eben von der niedrigen Ergebnissicherheit im Coaching. Die liegt auch daran, dass Ergebnis im Coaching keine feste Definition hat, auch nicht haben kann. Das Ergebnis ist dadurch eben auch vorab nicht planbar, weil jeder Coachy anders ist und jedes Problem oder jede Situation eben anders ist. Und trotzdem gehen wir jedes Mal rein in die Sitzung, stellen Vertrauen her, öffnen und halten Räume, sind empathisch, intuitiv, reflektieren, durchdringen die Oberfläche und haben damit Erfolg bei unseren Coaches. Hashtag Coaching-Superkräfte. Mir ist aber noch ein anderer Grund für Selbstzweifel bei neuen Coachenden eingefallen. Die Erfahrungsfalle. Wir bekommen ja von klein auf vorgelebt, erst müssen uns Ältere, Erfahrenere was beibringen, dann müssen wir ganz lange üben und erst dann können wir das, offiziell, meist bewiesen durch Zeugnisse oder Zertifikate. Damit also unser Können von anderen anerkannt, also wertvoll gefunden wird, müssen wir erst lange darauf hinarbeiten und uns diesen Status verdienen. Das kennt ihr vielleicht auch aus der Unternehmenswelt, wo die Bezahlung ja oft an Zeugnisse, Seniorität, Dienstjahre geknüpft ist. Coaching als Berufsfeld hat diese Logik. Eigentlich nicht, aber irgendwie leben wir es so. Ja, in unseren Ausbildungen werden uns oft die sogenannten Coaching-Größen vorgestellt. In den sozialen Medien schießen die Leute ihre Coaching-Jahre und Klientenlisten raus, noch vor ihrer Spezialisierung. Da kann man als Neuling natürlich nicht mithalten. Man hat ja noch keine vielen Coaching-Jahre oder ein Riesen-Coaching-Netzwerk oder hat diese und jene CEO gecoacht. Der Vergleich mit solchen alten Hasen kann also entmutigen und das Selbstwertgefühl schrumpfen lassen. Naja, und da kann die Vorstellung entstehen, mein Wert als Coachender hängt von meiner Erfahrung, meinen Coaching-Jahren ab oder der Anzahl meiner Ausbildung und Zertifikate. Das kennen wir vielleicht auch aus unseren früheren Berufen, wo auch Status und Ansehen an Erfahrungszeiten geknüpft wurden. Warum kann das aber für Coaching-Neulinge besonders schwierig sein? Um da auch euer Mitgefühl und Verständnis für euer Preisgeflüster zu wecken. Coaching ist ja oft so eine Second Career, also was, worin Menschen nach einem ja ganz markanten beruflichen Wechsel einsteigen. Und dann ist man meist schon älter, also jetzt nicht mehr in den 20ern. Das heißt, man hat so nebeneinander von einem Lebensalter, wo man schon relativ erfahren ist, und einem Beruf, wo man es vielleicht nicht ist. Und das kann sich seltsam anfühlen. Ja, gerade wenn man in der First Career vorher schon sehr hoch aufgestiegen war, Status und Kompetenz aufgebaut hatte, dann kann sich so ein Neustart im Coaching anfühlen wie zurück in den Kindergarten. Ja, das würde ich hier gerne mal reframen. Denn da liegt noch so ein Punkt, wo ich finde, Coaching unterscheidet sich von anderen Berufen. Zumindest in meinem Erleben. Denn anders als in anderen Berufen braucht man im Coaching nicht hauptsächlich Insiderwissen und konkrete Methoden. Stattdessen geht es mehr darum, Räume zu öffnen und zu halten, Fragen zu stellen, ja, den Prozess zu gestalten, Beziehungsarbeit auch ganz wesentlich. Und da kann man im Coaching ganz viele Ressourcen und Fähigkeiten nutzen, die man sich im zwischenmenschlichen und im Privatbereich antrainiert hat. Ja, ich habe oben über die Coaching-Superkräfte gesprochen. Wir neigen ja vielleicht dazu, diese privat gewonnenen Superkräfte von der Arbeitserfahrung abgetrennt zu betrachten. Klar, im Privaten verleiht uns ja natürlich auch keiner ein Zeugnis oder ein Zertifikat für Empathie oder Zuhören zum Beispiel. Trotzdem stammen vielleicht viele unserer Coaching-Superkräfte nicht aus unserem früheren Arbeitsleben, sondern gerade aus dem Privatbereich und werden dadurch möglicherweise gar nicht von uns beachtet oder bewusst wertgeschätzt. Wir könnten ja auch für jede unserer Coaching-Superkräfte so eine Timeline erstellen und schauen, wie lange und in welchen Lebensphasen wir die aufgebaut und wann wir die besonders trainiert haben. Und vielleicht sieht man dann, dass man das Coaching-Zertifikat zwar erst kurz in der Tasche hat, dass man aber bei den Coaching-Superkräften schon sehr viel längere Erfahrungszeit hat. Also vielleicht könnte es den Selbstwert als neue Coachende stärken, wenn ihr eure Erfahrung nicht erst ab der beendeten Ausbildung rechnet, sondern auch euer vorheriges, ich sag mal, Ressourcenkapital, ja, eure langjährig aufgebauten Coaching-Superkräfte mit einrechnet, denn die haben ja einen großen Wert für eure Arbeit. Ja, und wenn wir schon von Wert sprechen, steckt hier für mich auch noch so eine Grundsatzfrage drin, nämlich nach dem Wert von Coaching. Was an Coaching ist wertvoll und ist damit das, wofür wir eigentlich Geld verlangen können? Ja, wenn wir uns von Coaching-Jahren und der Menge an Ausbildung verunsichern lassen, könnte das heißen, diese machen den Wert von Coaching aus. Aber ihr habt ja vermutlich auch jetzt schon viele positive Erfahrungen als Coachende gemacht. Die Frage ist also, wenn es nicht Coaching-Jahre und die Menge an Ausbildungen sind, worin liegt dann der Wert von Coachings? Ja, und da würde ich eben wieder sagen, in eurer Präsenz, Empathie, Prozesskompetenz, in eurer Fähigkeit, Impulse zu setzen, eine Wirkung zu erzielen. Solange Coaches durch euch in Bewegung gekommen sind, hat euer Coaching einen Wert. Naja, und das ist es ja auch, was die Coaches in der Regel wollen. Eine Veränderung in ihrem Leben, nicht jemand mit langer Dienstzeit. Fragt euch mal, wird ein Coaching wirklich wertvoller, wenn ein Coach diese erhoffte Veränderung erreicht durch einen besonders erfahrenen Coach oder durch jemand frisch Ausgebildeten? Wird dadurch das Coaching wertvoller? Nein, der Wert liegt in der Veränderung, in der erzielten Wirkung. Also, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr euch diese Sichtweise gestatten könntet? Ja, oder was fehlt euch vielleicht noch, um diese Sichtweise anzunehmen? Mit solchen Fragen könnt ihr euch selbst coachen oder coachen lassen natürlich. Ich möchte euch jedenfalls gern zu so einem konstruktiven Ungehorsam anstiften, Coaching-Jahre und Zertifikate nicht so wichtig zu nehmen, weder bei anderen noch bei euch selbst. Und mit diesem neutralen Blick bewusst eure Identität als Coachende herauszuarbeiten. Wofür steht ihr denn im Coaching? Was sind da eure Superkräfte? Woher kommen die? Und wie gut trainiert sind die? Was unterscheidet euch von anderen Coaches? Also versucht gern mal eure Antworten auf solche Fragen zu finden, also eure Coaching-Qualitäten. Denn wenn ihr diese Qualitäten erkannt habt, dann bin ich zuversichtlich, dann fallen Quantitäten wie Coaching-Jahre oder Zertifikate bei eurem Selbstwertgefühl nicht mehr so stark ins Gewicht. Dasselbe gilt übrigens auch für Renommee und Status von Kunden. Was Kunden für ein Gehalt, Kontostand oder berufliche Rolle haben, bestimmt weder über die Wirkung eines Coachings noch eines Coaches. Ja, wenn du also mit Privatpersonen arbeitest statt mit CEOs von DAX-Unternehmen, dann bedeutet das nicht, dass deine Arbeit weniger wirksam und weniger wertvoll ist. Der Wert deiner Arbeit hängt nicht am Status des Gegenübers. Zum Glück, sonst hättest du ja keinen Einfluss darauf und wärst zu Recht verunsichert. Der Wert deiner Arbeit liegt in den Veränderungen, die du möglich machst. Und am Ende ist Coaching ja eine Zusammenarbeit zwischen Menschen. Wenn die sich nicht vertrauen, respektieren, tja, oder einander ihre Sichtweisen aufdrücken, dann ist unabhängig von aller Erfahrung kein stimmiges Ergebnis möglich. Und da kann viel Erfahrung also auch ein Nachteil sein. Denn eigentlich gehen wir ja voll Demut in so eine Coaching-Session und wissen, dass wir nichts wissen über die Coaches. Wenn ich aber meine langjährig aufgebauten Routinen, Denk- und Wertungsmuster mit ins Coaching nehme, dann bin ich vielleicht nicht wirklich im Jetzt und auf der Insel der Coaches, sondern hole sie auf meine Insel und da werden sie dann beraten. Und dadurch kann auch eine Distanz zu den Coaches entstehen, was vielleicht gar nicht zieldienlich ist. Also das auch gerne als so ein Plädoyer für euren Anfängergeist als Neucoachender und die frischen Perspektiven, die er euch möglich macht. Ihr merkt also, ich schlage hier viel vor im Bereich Identitätsarbeit, um den eigenen Wert als neue Coachende zu erkennen. Und in dem Zug fällt mir noch so ein Punkt ein, der zum Preisgeflüster führen kann. Der steckte zwar teilweise schon im bereits Gesagten drin, ich will ihn aber nochmal so ein bisschen herausstellen. Und zwar geht es um den Wert eurer Coaching-Arbeit, also das Nutzenversprechen, was ihr euren Coaches macht. Welche Transformation ermöglicht ihr ihnen? Stellt ihr denn klar genug heraus, wie und wodurch euer Coaching den Coaches weiterhilft? Und da meine ich nicht so allgemeine Anwendungsbeispiele wie Klarheit gewinnen, Hilfe bei Entscheidungen. Ja, das können sich vermutlich die meisten Coachenden auf die Fahnen schreiben. Und dann wundert es eigentlich nicht, wenn man beim Preis vielleicht das Gefühl hat, nicht mehr fordern zu dürfen. Na, wenn sich euer Angebot für euch selbst austauschbar anfühlt, dann kann auch das die innere Überzeugung wecken, wow, mehr Geld kann ich dafür nicht fordern. Also fragt euch doch gern mal, wer braucht mich, genau mich als Coachende? Wofür? Um am Ende was erreicht zu haben? Welche Veränderung? Versucht also mal die Zielgruppe anhand ihrer Nöte zu erfassen, bei denen ihr sie mit genau euren Superkräften unterstützen könnt. Welche Veränderungen und Wirkungen könnt ihr ihnen denn ermöglichen? Denn wenn ihr selbst nicht von eurem Wert oder eurer Wirksamkeit überzeugt seid, wollt ihr das vielleicht auch nicht von den Coaches erwarten und senkt deshalb den Preis. So, und jetzt möchte ich im Schnelldurchlauf noch den versprochenen Ideenkorb an Verzerrungen anbieten, die besonders uns Coachende in unserem Wert- und Preisempfinden betreffen können. Also klopft hier gern wieder ab, inwiefern ihr euch darin wiederfindet. Zuerst, nur große Transformationen sind wertvoll. Nein, die Erfahrung habt ihr auch schon gemacht. Auch kleine Schritte können Leben verändern. Na? Zum Beispiel eine neue Perspektive oder einfach mal emotional durchzulüften. Hier kann es also helfen, wenn wir uns klar machen, wir sollen die Coaches in Bewegung bringen, nicht auf den Mond. Na, fragt gerne eure Klienten nach Veränderungen, die euer Coaching bei ihnen ausgelöst hat. Oder auch so ein erwähntes Erfolgstagebuch kann hier nützlich sein, um eben alle eure Erfolge zu dokumentieren und sie für euch dann eben auch wertschätzbar zu machen. Ja, die zweite Verzerrung, ich bin kein guter Coach, solange ich selbst noch Themen habe. Nein, im Coaching gehen wir auf die Inseln der Coaches und unsere Themen bleiben so lange auf unsere Insel, wo sie geduldig auf uns warten. Ich muss also nicht selbst erst Dinge bewältigt haben, um andere gut bei ihrer Bewältigung zu unterstützen. Ein guter Onkologe muss ja auch nicht selbst erst Krebs gehabt haben. Die dritte Verzerrung, wird mein Preis abgelehnt, werde ich abgelehnt. Manchmal identifizieren sich Leute sehr stark mit ihrer Arbeit, gerade im Coaching und am Anfang und gerade wenn man sich auch noch damit selbstständig gemacht hat. Das kann dann so weit gehen, dass man sich sogar mit dem eigenen Preis identifiziert. Es dann also persönlich nimmt, wenn Kunden sagen, puh, das ist mir zu teuer. Daraus wird dann im eigenen Ohr schnell sowas wie, du bist mir zu teuer oder also so viel bist du mir nun wirklich nicht wert. Für die Kunden ist es aber eher eine pragmatische Abwägung von finanziellen Möglichkeiten und Prioritäten. Fragt euch also gern, ob ihr euren Preis unbewusst niedrig setzt, um euch vor solchen, tja, vermeintlichen Ablehnungen zu beschützen. Falls ja, könntet ihr daran arbeiten, euren Wert und eure Coaching-Identität von eurem Preis getrennt zu betrachten. Ich stelle mir das zum Beispiel vor wie so ein fancy Oberteil im Kaufhaus, an dem ein Preisschild hängt. Und dann ist irgendwann Sommerschlussverkauf und das Preisschild wird mit einem Rabatt überschrieben. Aber das Oberteil ist ja das gleiche. Dann hat irgendwann vielleicht Taylor Swift so ein Oberteil auf irgendeinem Event angehabt und der Preis auf dem Preisschild wird teurer gemacht. Ist aber immer noch das gleiche Oberteil. Ja, ihr seid nicht euer Preis. Euer Preis ist ein unternehmerisches Werkzeug, eine Notwendigkeit für eure Arbeit. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Die vierte Verzerrung. Ich will anderen helfen, deshalb muss mein Coaching preiswert sein. Achtung, Coaching ist keine Charity, auch kein Ehrenamt. Ja, ihr habt Ausgaben, ihr investiert Energie. Die Bezahlung sorgt für einen fairen Energieausgleich und sie stellt sicher, dass ihr nachhaltig als Coachende arbeiten und davon leben könnt. Und dadurch könnt ihr dann ja länger und mehr Leuten helfen. Und gleichzeitig finde ich auch, ist ein fairer Preis so eine Einladung an die Coaches, eine Verantwortung für ihren Veränderungsprozess zu übernehmen. Die fünfte Verzerrung. Was Spaß macht und leicht geht, darf nicht viel kosten. Diesen Glaubenssatz haben durchaus einige Leute. Arbeit muss demnach schwer und unangenehm sein, damit man sich die Bezahlung auch verdient. Nein, der Wert von Coaching liegt sicher nicht darin, dass ihr dabei leidet. Vielleicht wird gerade durch Leichtigkeit und Freude beim Coachen überhaupt erst die Präsenz möglich, die den Prozess wirksam werden lässt. Die sechste Verzerrung: Bescheidenheit ist eine Tugend. Tja, und selbstbewusst einen fairen Preis zu verlangen, könnte also als stolz oder schlimmer noch selbstbewusst gedeutet werden. Ja und nein, wir müssen doch schön unser Licht unter den Scheffel stellen. Also ich hoffe, mein sarkastischer Ton ist da rausgekommen. Bescheidenheit zahlt uns nicht die Rechnung und kann auch in der Steuererklärung nirgends abgesetzt werden. Ja, ihr merkt, wir sind jetzt bei den Glaubenssätzen. Die können also auch in euer Preisempfinden reingrätschen. Dagegen kann Glaubenssatzarbeit helfen, mit einem Fokus zum Beispiel auf euer Verständnis von Geld. Vielleicht tragt ihr in euch ja unbewusst Glaubenssätze, dass man zum Beispiel über Geld nicht spricht, dass Geld den Charakter verdirbt, gierig macht oder dass Geld kapitalistisch, ausbeuterisch und böse ist. Dann wäre Preisgeflüster ja fast vorprogrammiert. Vielleicht könnt ihr solche Glaubenssätze in Erlaubenssätze umwandeln und Geld statt einem Machtmittel in so einen Energieausgleich reframen. Dir deinen Preis zu bezahlen, ist ein Ausdruck von Respekt und Wertschätzung der Coaches für deine Arbeit. Keine Peitsche, mit der du die Coaches geißelst. Verzerrung Nummer 7: Sei gefällig, nicht teuer. Falls du stark den Antreiber in dir trägst, es allen recht zu machen, kann natürlich auch das deine Preisgestaltung negativ beeinflussen. Ja, ein vermeintlich zu hoher Preis könnte als ungefällig gesehen werden. Hier könnte dann eben Antreiberarbeit hilfreich sein, damit du diese innere Begrenzung hinter dir lassen kannst. Verzerrung Nummer 8: Je sichtbarer ich bei Events und auf Social Media bin, desto wertvoller bin ich als Coach. Nein, Sichtbarkeit ist ein Marketingwerkzeug, aber kein Maßstab für deine Kompetenz. Oder wurdest du in deiner Coaching-Ausbildung etwa zu Marketing und Social Media geschult? Nein? Dann vielleicht, weil es für Coaches eher Beiwerk ist, kein Hauptaugenmerk. Die 9. Verzerrung: Mein Wert als Coach liegt in meinem Umsatz und meiner Auslastung. Auch hier nein. Ja, es ist hoffentlich schon klar geworden, worin dein Wert als Coach nur liegen kann. Deshalb ist es oft wenig hilfreich, wenn du deine Preise bei Buchungsflauten senkst und dann wieder erhöhst. Ja, ich würde empfehlen, bestimme deinen Preis fair anhand deiner Ausgaben, Steuern, Versicherungen, Arbeitsstunden etc. und halt ihn möglichst konstant. Idealerweise erstellst du vielleicht einen Businessplan. Wenn du im Coaching selbstständig bist, wäre ein Preis, der sich nicht trägt, sonst ja mittelfristig das Ende deines Unternehmens. Ja, und die 10. Verzerrung: Preiswert macht attraktiv, gerade am Anfang. Die Folgefrage ist dann hier: Attraktiv für wen? Häufig nämlich für Kunden, die sich eher unverbindlich verhalten, unentschlossen und wenig engagiert sind. Sind die wirklich eure Zielgruppe? Ja, euer Preis ist also auch ein Filter, der euch schon mal Arbeit abnimmt. Und bedenkt gern auch, dass euer Preis euer Selbstwertempfinden ausdrückt. Ein sehr niedriger Preis könnte gedeutet werden als: Puh, sie hält nicht viel von ihren Fähigkeiten. Das könnte also anspruchsvolle Kunden abschrecken. Hier also auch gern die Einladung: Seht auch euren Preis als eine Marketingbotschaft. Meine Haltung wäre, der Preis sollte fair für euch und die Coaches sein. So, jetzt haben wir viele Dinge besprochen und vielleicht haben sich dadurch bei dir schon Blockaden gelöst. Falls du aber noch Blockaden spürst, solche Selbstzweifel verschwinden nicht von selbst. Sie verschwinden nur, wenn wir uns aktiv damit auseinandersetzen. Zum einen kannst du dir immer wieder bewusst machen und dich daran erinnern, der Wert deines Coachings ist nicht gleichzusetzen mit deinen Coaching-Jahren, deinen Zertifikaten oder dem Status deiner Kunden. Der Wert deines Coachings liegt in den Veränderungen, die du mit deinen ganz eigenen Coaching-Superkräften möglich machst. Und das Geld, was du dafür erhältst, ist ein verdienter Energieausgleich. Dein Preis ist dabei aber nicht deine Identität. Mach dir gern auch klar, dass du deinen Preis bei Bedarf ändern kannst. Also du musst ihn jetzt nicht für immer festlegen. Du kannst ja erstmal damit experimentieren. Nimm dir da gerne auch ein bisschen den Druck und versuche vielleicht etwas Leichtigkeit und Neugier da reinzubringen. Wenn du noch Schwierigkeiten hast, den für dich innerlich stimmigen Preis zu finden, coach dich doch mal mit der Wunderfrage. Du hattest ein geniales Coaching mit der besten Coachie überhaupt. Ja, stell dir diese Person vor, wie ihr im Coaching zusammenarbeitet, wie sie nach dem Coaching reagiert und so. Ja, also du hast sie wirklich zu einer 10 auf der Veränderungsskala begleitet. Sie vibriert vor Ergriffenheit. Und dann stell dir vor, du fragst sie, wie viel war dir das wert? Oder du stellst dir vor, sie legt einfach einen Betrag in deine Hand oder auf ein Tischchen in deiner Praxis, wie auch immer. Also lass jedenfalls diese fiktive Person, die so vollends von deinem Wert und deiner Wirksamkeit überzeugt ist, lass diese Person die Frage nach deinem fairen Preis beantworten. Wenn du das Preisgeflüster auch von so einer körperlichen Seite angehen willst, kannst du beispielsweise üben, allein oder mit vertrauten Personen, setz dich hin oder stell dich, stabil aber bequem, dann atme ein paar Mal in den Bauch, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und wenn du den für dich innerlich stimmigen Preis gefunden hast, dann sag ihn mal laut und neutral und danach schweigst du. Keine Rechtfertigung, nicht relativieren, Pause aushalten, das kennst du ja aus dem Coaching. Und spür mal rein. Ja, wo fühlt sich das stark an im Körper? Wo schwach zieht's oder zwickt es irgendwo? Das könntest du auch mit verschiedenen Preisen wiederholen und mal erspüren, mit welcher Zahl dein Körper und dein Nervensystem am meisten einverstanden sind. Du kannst es auch provokant angehen, also den Satz mal schreien oder lachend aussprechen und dann reinspüren. Also sei auch da ein bisschen kreativ und gib dir die Chance, ja, diese Selbsterkundung in dir zu erleben. Ja, und ein Tipp, den ich da noch geben würde, versuch mal einen Satz zu finden, der da für dich rund ist, sage ich mal, also den du dafür möglichst immer wieder nutzen kannst. Zum Beispiel sowas wie, mein Preis ist XY Euro pro so und so viel Zeit. Mein Preis ist, würde sich für mich zum Beispiel stimmiger anfühlen als ich nehme. Ja, das klingt so gierig. Oder ich hätte gern, das klingt so flehentlich. Oder es kostet, das klingt für mich wie es kostet Überwindung. Teste gern mal verschiedene Versionen mit deinem Wunschpreis durch und fühle dich rein. Und der Satz mit dem wenigsten Störgefühl, das wäre meine Wahl. So, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Diesmal war es sehr auf Perspektivwechsel, Stärken und Identitätsarbeit für Neucoachende ausgerichtet. Ihr anderen, die ihr andere Jobs habt, aber vielleicht ähnliche Herausforderungen, ihr könnt viele der angesprochenen Schritte trotzdem auf euch übertragen. Ja, zum Beispiel, wenn ihr den Beruf gewechselt habt, nimmt man oft so unbewusst den Bewertungsrahmen aus der früheren Karriere mit und presst den neuen Job dann unbewusst da rein. Und dann entstehen so innere Blockaden oder Widersprüche. Auch dann könnt ihr mal eure Arbeitswelten aus Vergangenheit und Gegenwart vergleichen, eure Superkräfte herausarbeiten, etc. etc. Ich hoffe jedenfalls, ich konnte rüberbringen, wenn ihr euren Wert noch nicht erkannt und verinnerlicht habt, dann kann es leicht zu Preisgeflüster kommen. Da sind Hopfen und Malz aber nicht verloren. Also erkennt euren Wert und dann nennt euren Preis. Und damit entlasse ich euch nun in die Unwägbarkeiten des Kosmos. Schreibt mir gerne einen Kommentar, folgt meinem Podcast Bauchgedacht und empfehlt ihn gern weiter. Ich freue mich auch, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, das könntest du doch mal bearbeiten. Schreibt mir es auch gerne in die Kommentare. Ja, und ansonsten freue ich mich schon drauf, wenn ihr mich wiederhört. Alles Gute für euch und bis dann.